Ernst Gugolz, verheiratet, 4 Kinder, 4 Enkelkinder, 5. ist in der Mache, uralt schon. Nicht von mir, nicht von mir. Mein Sohn ist da dran schuld. Bin seit, mit meiner Frau seit 2006. Seit in Dieburg die Gemeinde begonnen hat, seit dem 2. Gottesdienst dabei. Hab ein bewegtes Leben hinter mir. War 15 Jahre lang Pastor, bin jetzt im 14. Jahr Lehrer. Und habe so einiges schon erlebt an Gemeinden. Und mich hat während des Lobpreises ein Gedanke total bewegt. Und jetzt bitte ich euch mal ganz, ganz ehrlich zu sein. Angenommen, du hättest einen Wunsch an Jesus frei. Und dieser Wunsch würde umgehend erfüllt werden. Was wäre es?
Auf Gottes Schoß zu sein.
Auf Gottes Schoß zu sein? Super.
Geborgen zu sein.
Geborgen. Geborgen zu sein? Du, das habe ich nicht als Wunsch, das bin ich schon. Also, aber wer, keine schlechte. Kommt ihr noch, der Block, da. Bei euch ist die Auswahl besser. Ein Wunsch frei und Jesus erfüllt ihn sofort.
Einen neuen Rücken.
Neuen Rücken, okay.
Seine Kraft mehr erleben.
Wie? Mach's mal konkret.
Sichtbar,
also ein Wunder.
Gegenwart
oder einfach spüren. Ja. So wie Johannes es sagt, was wir betastet, gesehen und gehört haben. Ja. Herzlich willkommen im Gottesdienst hier in Babenhausen. Nein. Es ist wirklich komisch, wie wir Menschen sind, wenn wir die Gelegenheit hätten und uns mal gedanklich damit vertraut machen. Hey, Jesus würde tatsächlich das sofort tun. Er würde Geborgenheit schenken, der Rücken würde gerade und stabil wieder. Das wäre doch was. Und sowas passiert nicht bei uns. Es ist das Problem, gell? Und was machen wir dann, wenn sowas nicht passiert? Dann gehen wir doch her und sagen, oh, wir müssen uns noch mehr anstrengen, wir müssen noch geistlicher sein, stimmt's? Vielleicht noch mehr beten, wir machen noch eine extra Session Gebet. Gebet für kranke Rücken und für Geborgenheit, irgendwie sowas in der Art. Oder Gebet für Erweckung. Wenn man das jetzt so sagt, klingt es natürlich schon leicht lustig, ist aber so jetzt gar nicht gemeint, sondern hat einen sehr ernsthaften Hintergrund. Ich glaube, dass wir nämlich alle sagen, wir sind wie Maria, sitzen gerne zu den Füßen Jesu, verhalten uns aber gerne wie Martha. Wenn es nicht klappt, machen wir noch mehr. Stimmt's? Also, und das macht uns ein bisschen schizophren. Persönlichkeitsgespalten. Ich glaube, es gibt kaum eine Gruppe, die stärker ist in der Schizophrenie wie Christen. Doch, es gibt eine Gruppe, das sind die Nicht-Christen, die sind noch schizophrener. Weil sie nämlich nicht das leben, was sie sein könnten. Und darum geht's heute so ein bisschen, was leben wir, wer sind wir eigentlich in Jesus? Und ich habe nur einen einzigen Vers heute als Predigtext, weil ich stehe in dem Gerücht, dass meine Predigten extrem lange werden. Und ich sag euch eins, das ist kein Gerücht, es stimmt tatsächlich. Und je weniger Notizen ich mir mache, umso länger werden die Predigten. Ich habe mir heute außer dem Bibeltext und 2 Überschriften keine Notizen gemacht. Steht in Epheser 2, Vers 10. Ich hatte die erste Begegnung mit diesem Vers, bewusste Begegnung, 1982. 81, 82, da hatte ich mir eine Schallplatte gekauft von Keith Green. Damals, also für die Jüngeren unter euch, Schallplatten sind CDs mit Rillen. Dazu braucht man andere Geräte, du müsstest die zersägen, um sie in CD-Player zu stecken, aber das funktioniert trotzdem nicht. Nein, der hat ein Lied über Epheser 2, Vers 10 gemacht, oder ein Teil des Liedes geht darüber. We are his workmanship created for good works in Christ. Wir sind seine Schöpfung, geschaffen zu guten Werken in Jesus Christus. Und der Vers geht weiter, leider singt Keith Green dann was anderes weiter, die er zuvor bereitet hat, damit wir darin hin und her laufen, damit wir in ihnen leben. Und um diesen Vers geht es mir eigentlich. Und ich möchte erreichen oder hoffen, in euer Herz das reinzupflanzen, lasst uns diese Schizophrenie, Maria Wunsch, aber Martha Handlung, lasst uns diese Schizophrenie entdecken und ablegen. Ich glaube, bei den beiden, oft hört man, naja, stellt euch mal vor, eine Gemeinde würde aus lauter Marias bestehen. Gell? Wer würden dann den Kaffee kochen nachher? Wer würden die Räume sauber halten? Wer würde sich um Fahrdienste und kümmern? Wer würden die Dienste übernehmen? Wisst ihr, das Problem ist nicht, wer hat was getan von den zwei Frauen, sondern die eigentliche Anfangsfrage ist die, welche Herzenshaltung steckte dahinter? Maria wollte Gemeinschaft mit Jesus haben, wollte Nähe Jesu erleben, vertraut sein mit Jesus, wollte einfach ihm ganz nahe sein, hören von ihm. Während Martha gedacht hatte, sie kann sich Pluspunkte bei Jesus erwerben, indem sie jetzt einmal ein Wiener Schnitzel da in die Pfanne haut und ein paar Pommes, das hatten die noch nicht. Also ein paar Kohlrabi-Pommes oder irgendwie sowas. Sie hat halt in der Küche rumgefuhrwerkt, Ziege geschlachtet oder ein Lamm geschlachtet und Gemüse geputzt und das Bad nochmal gewischt. Halt all diese Sachen, die halt eine Martha normalerweise tut. Sie hat's getan, nicht weil die Dienste schlecht sind. Die Dienste sind wichtig und gut. Sie hat's getan, weil sie dachte, sie kann sich dadurch Pluspunkte im Himmel erwerben. Und das kreidet Jesus an und deswegen sagt er, Maria hat das gute Teil erwählt. Von dieser Haltung her möchte ich zu Paulus jetzt rüber switchen, zu Epheserbrief. Epheserbrief ist einer der schönsten Briefe im ganzen Neuen Testament. Das ist eins, gehört zu meinen 66 Top-Büchern in der Bibel. Epheserbrief ist einmalig schön. Deswegen haben meine Frau und ich auch damals vor 31 Jahren unseren Hochzeitsvers daraus gesucht. Es ist aus einem anderen Kapitel leider, aber ich muss mich jetzt halt zusammenreißen, dass ich in meinem Kapitel hier bleibe. Epheser 2, Vers 10. Paulus spricht in der Theorie über, wer sind wir Christen, was hat Christus mit uns gemacht, was ist Gemeinde, wie funktioniert das ganze Dingens. Und was wir heute hören, dürfen wir nicht loslösen von dem, was ist Gemeinde, was machen wir hier, was macht ihr hier jeden Sonntag, wir in Dieburg. Was ist eigentlich so ein Besonderes daran? Wisst ihr, dass jeder einzelne Christ was extrem Einmaliges ist? Habt ihr sicherlich schon tausendmal gehört. Aber auch unter einem bestimmten Aspekt seid ihr einmalig als Christen, weil wir Menschen, die an Jesus glauben, nämlich die einzigen sind, in denen sich die Größe, die absolute Unfassbarkeit Gottes, das passende Fremdwort wäre die Transzendenz Gottes, und die Nähe, die Gegenwart, das Spürbare von Gott vereinen können. Wir erleben es nicht immer, aber jeder hat das Potenzial. Wir sind quasi die Schnittstelle zwischen der Jenseitigkeit, der Ewigkeit Gottes und dem konkret Greifbaren, was Gott tun will. Jeder einzelne von uns ist es und nicht nur der David, euer Prediger oder seine Ehefrau oder der Thomas heißt er, gell? Der eine Älteste, gell? Hab's doch richtig im Kopf. Sondern jeder. Jeder von euch ist eine Schnittstelle von Ewigkeit und Diesseitigkeit. Klasse, oder? Aber jetzt lass uns mal gucken, wie Paulus das herleitet. Paulus sagt, wir sind seine Schöpfung. Das ist so der erste Gedanke. Er verwendet hier im Griechischen das Wort, was dasselbe Wort ist wie handwerklich hergestellt. Das heißt also, er nimmt das Bild von 1. Mose 2, wo es heißt, Gott schuf Himmel und Erde und dann machte er den Menschen, er nahm Dreck, würde ein Kind sagen, gell? Also Lehm oder Erdboden und formt den Menschen. Könnt ihr euch das vorstellen? So backt ihr deinen Mann, so diese Backform gibt's ja manchmal bei Ikea zu Weihnachten so. Kennt ihr die? Da muss man Teig kneten und dann in eine Form auslegen, kann sich sein Mann ausstechen. Also Weihnachtsmann, nicht ein Ehemann, gell? Also, dass wir keine Missverständnisse haben. So ähnlich wird dieses Wort im Hebräischen 1. Mose 2 verwendet und Paulus hier in Epheser 2. Also Gott formte mit seinen Händen ein Wesen. Und in Kapitel 1 hieß es schon, wir wollen uns Menschen machen, uns zum Bilde. Und Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild. Das heißt also, was Gott hier gemacht hat, was er tatsächlich geformt hat, das war in seinen Gedanken quasi ein Abbild oder ein Ebenbild seiner selbst. Das heißt, jeder einzelne von euch, so wie ihr hier sitzt, ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Das ist doch fantastisch, oder? Nicht vom Äußeren her, denn da sind wir sehr unterschiedlich. Also meine Hochzeitsbilder und heute sind zwei Menschen fast, denke ich mir manchmal. Die Waage sagt das Gleiche auch, das waren zwei unterschiedliche Zahlen da drauf. Aber es ist derselbe Mensch, dieselbe Person. Und die ist von Gott so gewollt, so von Gott so geschaffen und sie reflektiert Gott. Dieses Potenzial hat Gott bei der Schöpfung mit reingelegt. Also, wir sind Gottes Schöpfung, sagt Paulus. Damit sagt er zwei grundsätzliche Dinge. Zum ersten Mal, unsere Herkunft oder wohin wir gehören, nämlich wir gehören untrennbar zu Gott. Hat jemand von euch irgendwie eine Werkstatt daheim oder bastelt für die Enkelkinder gerne so zu Weihnachten Holzspielzeug? Die älteren Herren hier? Ja? Das ist doch schön, wenn man was gebastelt hat, so gedrechselt und dann ein bisschen verschraubt, verleimt hat. Und das Englische nimmt es in Empfang und sagt, Opa, die PlayStation ist spannender. Gell? Was geht denn einem da durchs Herz? Da geht, oh, daneben gegriffen, das nächste Mal kriegt er eine PlayStation aus Holz. Nein, man hat so viel Liebe reingesetzt, so viel Zeit und Kraft und dann erfüllt das Ding nicht seinen Zweck. Wenn man einen richtig erzogenen Enkel aus christlicher Familie hat, der sagt, danke Opa, dreht sich um und spielt mit der PlayStation dann. Das machen die christlichen Kinder. Der springende Punkt ist der, wenn wir etwas herstellen, schätzen wir das wert, weil wir Zeit, Kraft, Energie, Kreativität, vielleicht sogar Geld da reingesteckt haben. Und vor allen Dingen, hoffe ich jedenfalls, haben wir viel Liebe da reingesteckt. Und genauso hat es Gott getan. Als er dich und mich geschaffen hat, hat er viel Liebe, Engagement da reingesteckt. Deswegen ist jeder von uns so richtig ein perfektes Modell von dem Prototyp, also Abbild von dem Prototyp, was Gott im Kopf hatte. Damit ist also unsere Herkunft und Zugehörigkeit zu Gott geklärt. Das Zweite, was dieses Wort, wir sind seine Schöpfung, impliziert mit drin hat, ist, wir sind tatsächlich mit einer gewissen Identität von Gott ausgestattet. Nadine weiß, was jetzt kommt, oder sie vermutet wahrscheinlich, das war Q2. Wenn der Mensch von Gott geschaffen ist, stellt der Mensch etwas dar. Und wenn wir in den Schöpfungsbericht 1. Mose 2 reingehen, stellen wir fest, dass Gott verschiedene Elemente in diese Schöpfung reingesetzt hat. Und das allererste neben der Ebenbildlichkeit, alles was jetzt kommt, hängt nämlich von der Ebenbildlichkeit ein Stück weit ab, ist, jeder Mensch hat Würde. Und im Jahrgang vor Nadine, da waren nur 5 Leute drin gesessen, habe ich gedacht, ich frage sie mal einfach, was versteht ihr unter Würde? Ich hätte es nicht tun sollen. Wir haben 4 Schulstunden gebraucht, um den Begriff Würde, die Gott uns verleiht, zu klären. Aber es war gut. Dann als diese Klasse kam, ich gedacht, oh, da sind sehr, sehr diskussionsfreudige und bewandelte Menschen drin. Aber wisst ihr, in der Klasse haben wir es in 20 Minuten gehabt. Ja, wart gut. Nein, ich finde es einfach klasse. Gott hat jedem Menschen Würde verliehen. Würde hängt begrifflich auch mit dem Wort Wert zusammen. Der Mensch ist wertvoll, der Mensch besitzt Würde. Und deswegen kommt hier als Folge für Menschen, die heute als Christen leben, ich behandle meine Mitmenschen mit Würde, mit Respekt, mit Achtung, mit Wertschätzung, weil jeder Mensch, sogar der fanatischste Moslem, im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Auch wenn er sich nicht so verhält. Und deswegen verdient jeder Mensch eine respektvolle Behandlung von uns. Und sollte nicht abgeschrieben werden. Das Zweite, was in der Schöpfung mit drin liegt, ist die Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen durch Kommunikation. Denn Gott hat den Menschen als Gegenüber geschaffen, seiner selbst. Das heißt, jeder von euch hat die Fähigkeit, mit Gott zu reden. Ich bin groß geworden mit dem Denken, mit Gott reden heißt Bibel lesen und beten. Kennt ihr das auch? Könnt ihr noch anders mit Gott reden? Weil ich habe in der Zwischenzeit noch ein paar andere Arten kennengelernt. Aber die sind schwer. Kennt ihr mal einfach eine Stunde lang still zu sein? Und zu hören, hinzuhören? Wir sind in unserer Zeit, wo alles da von Musik beschallt wird oder von Eindrücken überschwemmt wird, ist es extrem schwer. Ich bin heute Morgen um 5 herum aufgewacht. Hatte Durst. Das hing mit gestern Abend zusammen, aber die Geschichte erzähle ich euch jetzt nicht. Hab also was getrunken und ihr kennt es vielleicht, dann wird man immer wacher, gell? Eigentlich habe ich gedacht, oh, gehst gleich wieder ins Bett, der Wecker steht auf 7, hast nochmal 2 Stunden. Aber was passierte dann? Dann kam ein Gedanke, dann kam der zweite Gedanke, also habe ich mich ins Wohnzimmer gesetzt. Und dann habe ich gesagt, Herr, wenn ich jetzt schon wach bin, dann möchte ich nicht SCH-Gedanken durch den Kopf wälzen, wie steht das Konto und was machen wir, wenn die Schule wieder und so weiter, sondern ich möchte einfach schöne Gedanken, ich möchte Gedanken mit dir austauschen. Man hat ja das perfekte Setting hier, gell? Dunkelheit war draußen, der Regen hat schön gegen die Scheiben geplätschert, also es war zu der Zeit, als es noch geregnet hat, für die, die es auch mitgekriegt haben heute früh. Du warst auch wach, okay. Dann setzt man sich hin, sagt, Herr, jetzt, wisst ihr, was dann abgeht? Boah, du hast das noch nicht getan. Und du müsstest unbedingt den Anruf noch erledigen. Und kennt ihr das? Wie schwer das ist, abzuschalten? Aber es hat geklappt. Ich habe dann wirklich eins nach dem anderen abgelegt, ganz bewusst gesagt, Herr, und jetzt reden wir zwei miteinander. Eigentlich wünsche ich mir, dass du redest. Und ich möchte einfach hören. Es ist extrem schwer, aber es funktioniert. Es hat geklappt. Ich mag das Wort funktionieren bei Gott nicht. Gott funktioniert nicht. Gell? Gott reagiert, Gott antwortet oder Gott handelt manchmal, bevor wir fragen überhaupt. Und das wünsche ich uns, dass wir das lernen, dass Kommunikation mit Gott auch darin besteht, zur Ruhe zu kommen und genau hinzuhören, was er sagt. Deswegen wünsche ich mir eine Gemeindeleitung, habe ich auch letzte Woche in Dieburg gesagt, die es mal fertig bringt, ein Wochenende in Klausur zu gehen, ohne Programme zu schreiben. Einfach nur still zu werden, ein stilles Wochenende, hören auf Gott. Ich weiß nicht, ob eure Ältesten das machen. Wahrscheinlich schon so von dem Eindruck, der nicht. Okay, ich sehe es in euren Gesichtern. Es besteht ja auch Möglichkeit zum Wachsen, richtig? Bestimmt. Ich war selbst jahrelang Ältester, ich weiß, wovon ich spreche. Ich war Gemeindeleiter, hab's immer probiert. Eine Viertelstunde Stille war mal das Höchste, was meine Gemeindeleitung ausgehalten hat. Ist eigentlich traurig, gell? Und dann so diese Idee, ich wünschte mir wie Maria einfach zu den Füßen Jesu zu sitzen und zuzuhören. Mein Herz geht da auf, wenn ich das sage. Und ich weiß, wie schwer das ist. Aber ich möchte euch da ermutigen, trainiert es. Denn das ist eine Fähigkeit, die Gott in die Schöpfung, in dich hineingelegt hat, mit ihm Gemeinschaft zu erleben, zuzuhören, wenn er redet. Die Augen aufzukriegen, die Herzensaugen, dort, wo er arbeitet. Und ich glaube wirklich, dass er auch Dinge bei euch tun wird. Er wird einen kranken Rücken heilen. Er wird Fußpilz heilen. Er wird Dinge tun, die euch in Erstaunen versetzen. Aber ich glaube, er wartet darauf, dass ihr oder wir uns, ich nehme mich jetzt hier mit rein, dass wir uns diese Herzenshaltung von Maria aneignen, auf ihn zu hören, mit ihm vertraut zu werden. Das Dritte, was in der Schöpfung, ich muss mich beeilen, ja, die Uhr sagt's auch, was in der Schöpfung mit drin liegt, ist ein Auftrag, den Gott gegeben hat. Macht euch die Erde untertan. Heißt nicht, räumt sie ab und verkauft sie möglichst gewinnbringend, sondern es heißt einfach, nutzt das, was ich euch gegeben habe. Und da spanne ich den Bogen jetzt gerne ein bisschen für uns als Christen weiter, auch um die Zeit einzusparen. Das bedeutet auch, wenn Gott dir Dinge gegeben hat, neben der Ackerscholle, die du da vor deinem Haus hast, Gott hat dir noch viel mehr anvertraut. Geh damit so um, dass du es jederzeit vor Gott wieder zurückgeben kannst, sagen kannst, Herr, hier hast du die Gabe zurück. Ich habe sie eingesetzt, wie du wolltest. Es war super. Ich habe gesehen, wie du am Werk warst durch mich. Ich bin dir dankbar. Hier ist es zurück. Oder wenn du dein Leben zurückgeben musst, dass du sagst, Vater, jetzt bin ich endlich bei dir. Nicht, dass du dann auf dem Sterbebett noch sagst, oh, hätte ich doch noch 3 Jahre mehr. Ich müsste noch ein bisschen mehr Zeit im Büro verbracht haben. Oder hätte ich noch meinen Nachbarn vielleicht doch von dir erzählt, Herr. Es wäre blöd, oder? Es geht darum, dass wir mit dem, was Gott uns gibt und anvertraut, sachgerecht umgehen. Das ist ein Auftrag, den Gott jedem Menschen gegeben hat. Damit hat er uns Verantwortung aufgetragen. Und damit hängt das vierte Geschenk zusammen. Das ist nämlich die Fähigkeit, frei zu entscheiden. Und da ist Gott ein extremes Risiko eingegangen. Da sage ich euch auch nichts Neues. Weil wir uns für das eine entscheiden können, haben wir auch immer die Möglichkeit, uns dagegen, nämlich für das andere dann zu entscheiden. Wir können uns für Gott entscheiden. Ich meine jetzt nicht die Bekehrungsentscheidung. Das ist in jeder Alltagssituation so, kannst du dich für den Weg Gottes entscheiden. Aber du kannst auch sagen, ich mache meinen eigenen Mist. Bin ja Christ, reimt sich auch auf Mist und deswegen passt das schon wieder. Also ich bin Christ und mache meinen Mist und dann wird schon alles irgendwie gut werden und der Herr möge es segnen. Merkt ihr, da mischt sich dann Matterverhalten mit eigenen Vorstellungen. Und das ist das Gefährlichste. Und es ist leider weiter verbreitet unter uns Christen, wie man es wünscht. Es ist viel weiter verbreitet. Was wünscht sich Gott für Menschen? Menschen, die verstanden haben, dass Gott sich Beziehung wünscht, die dieses Ding mit der Würde und der Ehre des anderen verstanden haben, die verstanden haben, dass Gott Kommunikation ist und will. Und vor allen Dingen Menschen, die ihren Willen immer wieder Gott unterordnen. Dass eigentlich das die einzige freie Entscheidung ist, die wir haben, zu sagen, Herr, ich ordne meine Wünsche, meinen Willen dir unter. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als deinen Willen zu tun. Und wisst ihr, wer diese Haltung uns vorgemacht hat? Jesus. Ich tue nicht meinen Willen, sondern ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe oder was der Vater mir aufgetragen hat. Das ist die Haltung von Jesus. Wünschst du dir die? Wenn ja, bist du hier und darfst weiterhören. Es geht nämlich weiter, der Vers. Das war also nur der erste Satzteil. Wir sind seine Schöpfung. Also das Wort im Griechischen heißt eigentlich nur das handwerklich Hergestellte von Gott. Und das liegt alles in der Schöpfung drin, was wir bis jetzt hatten. Das war jetzt nur die Einleitung. Wir kommen jetzt zum Hauptteil. Geschaffen in Jesus Christus oder durch Jesus Christus hin zu guten Werken, die er vorbereitet hat, damit wir drin wandeln. Geschaffen durch Jesus Christus. Er greift die Idee von der Schöpfung nochmal auf, spricht aber plötzlich noch von etwas mehr als bisher. Denn geschaffen in Jesus Christus, ich garantiere, 80% denken sofort an Erlösung, richtig? Ja? Ich hoffe doch. Also wer nicht zu den 80 gehört, wir sollten uns nach der Predigt unterhalten mal. Nein, Spaß beiseite. Geschaffen in Jesus Christus. Natürlich war Jesus bei der ursprünglichen Schöpfung dabei. Sagt Kolosser 1 ganz deutlich, ist 1. Mose 1 ganz deutlich. Also die Dreieinigkeit war schon immer zusammen. Jesus war auch bei der Schöpfung der Erde und von Adam und Eva und so weiter dabei. Aber die Schöpfung Jesu geht noch weiter. Wir lesen im 1. Korintherbrief oder auch in anderen Stellen, aber ich greife mal den 1. Korinther heraus, wo es heißt, dass Jesus der Erstgeborene einer neuen Schöpfung ist. Der alte Adam und der neue Adam, 1. Korinther 15 oder 2. Korinther 5, ist jemand in Christus, so ist er eine alte Raupe. Ja? Das ist das, was wir oft denken und leben. Aber wir wissen im Kopf, dass da was anderes steht. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden oder Neues ist geworden. Das heißt, Jesus ist der Anfangspunkt von einer ganz neuartigen Schöpfung. Und das ist das, wo wir dabei sind. Das ist unser großes Vorrecht, leider seltenst nur bewusst. Ich meine, wir kennen das als Lehrpunkt, habt ihr sicherlich auch im biblischen Unterricht gehört oder bei der Bekehrung in dem ersten Jüngerschaftskurs. Das lernt man immer wieder, wir sind etwas Neues in Jesus Christus. Aber haben wir die Idee gerafft, aufgenommen? Das ist die Frage. Paulus bekräftigt hier nochmal, wir sind in Jesus neu geschaffen. Das einzig Alte, was ich noch habe, ist mein Body. Und auch auf dem liegt eine Verheißung, dass er mal neu wird. Na gut, gell? Also spätestens dann ist der Rücken erledigt. Also der Alte. Und der Neue kennt die Schmerzen nicht mehr. Spätestens dann ist die Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit oder was weiß ich, was für ein Gebrechen dich plagt, ist erledigt. Manchmal erleben wir es schon hier, dass es passiert, weil Gott einfach sagt, ich möchte einfach mal ein Zeichen setzen. Aber spätestens dann, und diese Verheißung hat jeder wiedergeborene Christ, dass er auch seinen Körper erneuert kriegt. Aber was schon neu ist, ist was? Jetzt seid ihr dran. Kommt, das ist keine rhetorische Frage. Wir machen jetzt interaktives Spiel. Welchen Knopf drückst du? A? Nee, machen wir nicht. Was ist erneuert worden? Komm, was ist schon neu? Du weißt es. Ich kenne deinen Rallye-Lehrer. Der Geist. Das neuen Geist. Und der Geist kann wieder kommunizieren mit Gott. Der Alte konnte das nicht, weil der tot war. Der war getrennt durch die Sünde. Der neue Geist kann kommunizieren mit Gott. Du hast einen neuen Geist und dadurch eine neue Ebene der Beziehung zu Gott. Und durch diesen neuen Geist kann Gott mit seinem Geist dir einflüstern, hey Kind, ich hab dich lieb. Römer 8, Vers 10 bis 14. Klasse, gell? Hast du das schon mal gehört, dass Gott dir gesagt hat, Nadine, ich hab dich lieb? Oder hast du es nur gelesen, dass Gott es zu Leuten sagt? Also, was ich jetzt Nadine gefragt habe, ich brauche jetzt nicht antworten, kann sich jeder mit seinem eigenen Namen selbst fragen. Weiß ich, dass ich Gottes Kind bin, weil Römer 8, Vers 10 bis 14 das so steht? Oder habe ich diese Bestätigung Gottes in meinem Geist selbst gehört? Das ist nämlich der Unterschied zwischen dem einen Christen, der nach Vernunft handelt oder nach dem, was er verstehen kann, und dem anderen, der lebendige Kommunikation mit Gott hat. Bin ganz ehrlich, ich habe mich schon über 20 Jahre bekehrt gehabt, bevor ich das verstanden hatte und zum ersten Mal gehört habe, wie Gott eingeflüstert hat, ich hab dich lieb. Nicht irgendwo ein Satz in der Bibel hat dich lieb. Ich habe dich lieb. Das hat viel verändert. Ich komme nämlich aus dem Eck, wo man so auf Eingebungen Gottes, Prophetien, Weissagungen schon gleich mit einem Kreuzeszeichen reagiert und sagt, weichet von mir, ihr bösen Geister. Das ist so mein geistlicher Hintergrund, aus dem ich früher gekommen bin. Aber dieses Ereignis Ende der 90er Jahre hat viel verändert. Zum ersten Mal erleben, wie Gott sagt, ich liebe dich, ich habe dich lieb. Das ist das, was durch dieses Neuwerden in Jesus möglich ist, möglich gemacht worden ist. Und das wünsche ich jedem, geschaffen in Jesus Christus, aber Jesus hat eine Absicht dazu gefügt und die kommt jetzt zu guten Werken. Ah, also doch mal Tage. Stimmt's? Gute Werke? Nein, die werden ein bisschen näher erklärt und das ist ganz wichtig. Wir haben bis jetzt so gedanklich durchgemacht, wir haben eine vertrauensvolle oder vertrauliche Beziehung zu Gott. Wir sind von Jesus zu einer neuen Schöpfung gemacht worden. Und jetzt erzähle ich euch noch, was Jesus damit verbunden hat. Und dann kommen wir nämlich zum dritten Punkt, dass wir nämlich gerufen sind oder befähigt sind, diese guten Werke auch richtig zu tun. Als Jesus aufgefahren ist, was hat er da gemacht? davor oder in dem Verbund damit. Also Himmelfahrt, klar, 10 Tage später Pfingsten, Heiliger Geist, Missionsbefehl nicht, Auftrag, ja. Also Missionsbefehl nicht, weil der Befehl heißt nicht, geht in alle Welt, sondern der Befehl heißt, macht zu Jüngern, indem ihr hingeht, indem ihr tauft, indem ihr lehrt. Aber das ist theologisches, vergesst schnell wieder. Nein, Epheser 4, bibelbeschlagene Leute, der hinabgestiegen, hinaufgefahren ist, ist derselbe, der hinabgestiegen ist und der hinauf, er ist hinabgestiegen und dann hinaufgefahren. Und was heißt es da weiter, Epheser 4? Sinngemäß sagt Paulus das, aber der Wortlaut ist ein etwas anderer. Ja, komm, wir hatten eine Bibel. Schnell, wir machen Bibelaufschlagetest. Epheser 4. Er hat den Menschen Gaben gegeben. Ah, danke. Wandelnde Konkordanz. Also wenn ihr biblische Fragen habt, geht zu ihm. Er weiß es. Okay, er war schneller. Er hat den Menschen Gaben gegeben. Er hat Gefangene mit sich geführt und er hatte, also sprich, er hat die Toten, die vor ihm gestorben waren, im Glauben an die Hoffnung Israels, die hat er mit sich genommen, aus der Gefangenschaft rausgeholt. Und er hat den Menschen Gaben gegeben. Also im Prinzip ist es der Heilige Geist hier gemeint. Er hat den Menschen Gaben gegeben. Und dann ist es im Zusammenhang mit dieser tollen Stelle, er hat gesetzt in der Gemeinde zum einen Apostel, Hirten, Lehrer und dann kommen noch ein paar andere Gaben. Der springende Punkt ist, der Jesus lässt uns nicht mit einem Auftrag allein und sagt, ey, macht mal, sondern er gibt uns auch quasi die Instrumente in die Hand. Geistesgaben. Ich hoffe, jeder von euch weiß, welche geistliche Gabe Gott ihm gegeben hat. Und ich hoffe, es ist nicht die Allerweltsgabe, ewiges Leben. Gottes Gabe aber ist ewiges Leben, Christus Jesus, unserem Herrn. Die ist nämlich nicht, gehört nicht zu diesen Dienstgaben, die Jesus hier, die Paulus hier im Visier hatte. Kennt ihr eure Gaben? Ja? Habt ihr auch Chancen, sie einzusetzen? Traurig ist, dass von den 21 oder 22 Gaben, die die Bibel nennt, im Gottesdienst in der Regel 3 bis 4 zum Einsatz kommen. Wo bleiben die anderen 18? Privates Umfeld bleibt da nur noch übrig, stimmt's? Und ich setze ich voraus, also dass jeder ernsthafte Christ es dann auch tut. Aber vielleicht kann man auch hier mal nachdenken als Gemeinde, vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten, wo wir auch untereinander mit den einzelnen Gaben, die im Gottesdienst nicht so zum Tragen kommen, dienen können. Und vielleicht tut das ja auch. Aber vielleicht sollte man sich da noch weiter Gedanken machen, weil die Gaben des Geistes ist das, was Jesus gegeben hat, damit wir genau das tun können, was Epheser sagt. Die guten Werke tun, die Jesus da vorbereitet hat. Das ist der zweite springende Punkt. Also er hat uns nicht nur Ausrüstung und Instrumente gegeben, sondern er hat diese Werke schon vorbereitet. Jedes gute Werk, was du tust, ist also von Jesus schon vor Jahrmillionen geplant worden und vorbereitet worden. Ey, klasse, gell? Ist doch super, oder? Das heißt, wir können ihn gar nicht mehr überraschen. Was würdest du sagen, ist nämlich ein gutes Werk? Also es ist wieder keine rhetorische Frage. Wir machen wieder Interaktion. Wir fangen heute mal da an. Was sind so gute Werke? Menschen helfen? Zuhören? Also es ist immer fies. Wir nehmen die Hälfte noch mit zu euch, ja, damit es ausgeglichen ist. Für andere beten? Komm, legt nach. Gute Werke. Dienst in der Gemeinde tun? In der Gesellschaft auch? Okay, gut, dass wir es geklärt haben. Ermutigen? Ihr wieder? Teilen? Habt ihr irgendwie eine Zusammenfassung für alle guten Werke? Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Damit hat man so die Überschrift oder Zusammenfassung von allem, was in den Augen Gottes gut ist. Also gutes Werk. Damit haben wir das geklärt, die guten Werke, die Jesus vorbereitet hat. Er hat jedem von euch, mir auch, viele Möglichkeiten gegeben, gute Werke zu tun. Gutes zu tun, Menschen verschwenderisch zu lieben. Und Gott verschwenderisch zu lieben. Ja, ich habe ja vorhin beim Lobpreis gedacht, hey, eigentlich müssen wir einfach mal sagen, hey, klasse bist du, Jesus. Super, wie du das gemacht hast oder bei diesem Heilig. Da müssen wir doch fast auf die Knie gehen und sagen, Herr, dass du, Heiliger, mir zuhörst. Das haut mich um. Legt ab und zu mal ein bisschen das Deutsche ab. Habt den Mut, einfach mal das Herz ein bisschen mehr sprechen zu lassen. Eure Arme in die Luft zu strecken und zu sagen, Herr, du bist super, klasse. Warum schaffen wir Deutschen es auf dem Fußballplatz, aber nicht in der Gemeinde, gell? Gut, auf dem Fußballplatz sagt man nicht, Herr, du bist klasse, sagt man, klasse Tor, gell? Aber alle recken die Hände hoch. Warum kriegen wir es nicht fertig? Habt ihr gestern gesehen, wie der Jacka da das sein Tor geschossen hat? Als Afrikaner eingedeutscht? Als Christ? Nachdem er 3 Jahre auf dem Abstellgleis war, gestern erster Einsatz, erstes Tor. Ich sag nicht für welche Mannschaft. Ich fand das klasse. Er ist neben dem Tor auf die Knie gegangen, hat Gott die Ehre gegeben. Und die Kamera hat voll draufgehalten, der Kommentar dort gesagt, er ist noch Laienprediger in einer christlichen Gemeinde und lebt die christlichen Werte. Boah, habe ich mir gedacht. Herr, du hast Humor und das zur besten Sendezeit in einer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt, die doch sonst alle Scheu haben, sogar das Wort Christ oder Jesus in den Mund zu nehmen. Klasse, gell? Bekenntnis zu Jesus aus einem liebenden Herzen, ohne sich um die 40.000 Zuschauer zu kümmern, sondern wirklich, es zählt nur, Herr, du bist es wert. Deswegen liebe ich das, diese Freiheit, die man in Gemeinden hat, auch beim Singen oder sonst, sich bewegen zu können, die Hände in die Luft zu strecken oder auf die Knie zu gehen, einfach weil das Herz spricht. Es geht ja nicht um Emotionen, um Gefühle, es geht um das Herz auszudrücken. Gell? Ich habe beim ersten Mal 2003 miterlebt, wie man ein Gottesklatschen durchgeführt hat in der Gemeinde. Kennt ihr das? Ein Applaus für Gott? Ja, das kennt ihr. Gottesklatschen. Ja, kennt ihr doch, ja? Wisst ihr, wie befremdlich das war, wenn man aus der Landeskirche kommt? Wo doch alles so still und gehalten und möglichst mit gotischem Kathedralenklang geht? Und wo man sogar ein leises Räuspern aus der drittletzten Kirchenbank vorne noch hört, weil der Hall alles verstärkt. Aber wie befreiend es ist, einfach zu sagen oder Ausdruck bringen zu können, du bist klasse, Herr. Ich freue mich so über das, was du gemacht hast mit mir. Das ist alles, was in dieser neuen Schöpfung, die Jesus gemacht hat, mit drin ist. Er hat sie gemacht, um uns zu guten Werken auszurüsten, die er vorbereitet hat. Und auch Ausdruck von dieser Freude ist nämlich etwas, was Gott vorbereitet hat. Und übrigens darin liegt Kraft. Nehemia 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das heißt, wenn dir Kraft fehlt, freu dich an deinem Herrn. Und ich sage euch, es stimmt. Da steckt eine ganz, ganz tiefe Wahrheit dahinter. Versucht es mal, wenn ihr euch kraftlos fühlt. Drückt eure Freude über Gott, wer er ist, aus. Man muss nicht immer Danke sagen für das, was ich im Moment erlebe. Da bin ich ehrlich, ich bin nicht für jede Situation dankbar. Ich glaube, David war auch nicht dankbar, als er wanderte im finstern Tal. Aber er war dankbar in der Situation, nicht für die Situation, sondern für die Tatsache, dass er nicht allein war, sondern dass Gott bei ihm war. Und das hat ihm wieder Kraft gegeben. Oder auch Jesaja-Stelle, die in deinem Kontext kommt, wir wandeln von Kraft zu Kraft. Wisst ihr, was wir Pfingstler alle immer hören? Wir hören immer noch Kraft, Power, gell? Kraft, Kraft, Kraft. Aber diese Formulierung, wir wandeln von Kraft zu Kraft, was liegt denn dazwischen? Ein Weg ohne Kraft, denn sonst müsste ich nicht zur nächsten Kraft wandern, gell? Darf man nicht vergessen. Und das sind Erfahrungen, die Gott auch durchaus zulässt. Weil jeden Tag Pommes und Schnitzel ist auch langweilig auf Dauer. Jeden Tag nur im Sieg, in der Kraft und nur Kraft erfülle und Kraft fülle, ohne dass man auch das andere kennt, würde uns wahrscheinlich im Laufe der Zeit abschwächen. Nicht, weil Gott es uns nicht geben möchte, sondern weil er unsere menschliche Schwäche kennt. Und ich glaube, deswegen erleben wir auch manchmal so Tiefgänge, weil Gott genau weiß, wer sich dadurch arbeitet, wird hinterher noch stärker rauskommen. Jedes Training zahlt sich aus. Aber ich schweife ab, ich wollte zurückkommen zu Jesus. Er hat uns fähig gemacht, ihm zu gefallen. Er hat die Dinger vorbereitet, die Werke, damit wir in ihnen wandeln. Ihr habt Bibeln vor euch? Was für Verben habt ihr für dieses Wandeln? Ja, ich schätze, ungefähr ein Drittel dürfte Leben haben, damit wir darin leben, ja? Da höre ich ein lautes Nicken. Noch irgendwas? Wandeln? Tun? Gut. Das ist die Matha-Übersetzung. Tun, also tun. Alle anderen haben Wandeln, ja? Wir erfüllen, was Gott schon immer mit uns vorhatte. Okay. Okay. Noch irgendwie ein Vorschlag? Das griechische Wort heißt, damit wir in ihnen hin und her laufen. Also jeden Schritt im Alltag, das ist so das allgemeinste Wort, was es überhaupt für hin und her gehen gibt. Das ist also kein spezielles Füllwort für geistliche Dienste, sondern es ist der normale Begriff, jeden Schritt, den du in deinem Leben tust, wandle in dem, was Jesus vorbereitet hat. Das heißt, sogar wenn du morgens ins Badezimmer gehst, sei dir bewusst, jeder Schritt ist von Jesus vor. Es ist doch faszinierend, gell? Jeder Schritt von Jesus vorbereitet. Es gibt keine Überraschung für Jesus. Und wenn das Zahnbecherglas auf den Boden fällt und zerschmettert, keine Überraschung für Jesus. Wenn dir ein Missgeschick passiert, ein Fehler unterläuft, Jesus ist nicht überrascht. Das heißt nicht, dass er jetzt unbedingt die Missgeschicke vorbereitet hat, aber er hat die Situationen geschaffen und erkennt sie. Und das ist der springende Punkt. Und Paulus möchte die Christen dazu auffordern, dass sie jeden Schritt in ihrem Alltag in dem Bewusstsein machen, dass es eine Möglichkeit ist, das zu tun, was Jesus will, was Jesus gefällt, nämlich ihm Freude zu machen, ihn zu lieben, den Nächsten zu lieben, sich selbst zu lieben, so wie es dieses Liebesgebot sagt. Das ist, was in diesem einen Vers drin steckt. So, damit haben wir jetzt so die Oberfläche abgegrast und jetzt könnten wir eigentlich ins Eingemachte gehen von diesem Vers. Das heißt, ihr wisst jetzt um etwa, was es geht in der Predigt und jetzt fangen wir an. Ja? Ich kenne solche Prediger, aber ich glaube, ihr habt genug, oder? Wünschst du dir überhaupt so ein Leben? Bitte nicht nicken, nicht ja, nicht nein, sag sowieso keiner, bitte nicht ja sagen, sondern einfach nur für dich überlegen. Wünsche ich mir so ein Leben? Ein Leben, was Schritt für Schritt die Liebe zu Jesus, zu Gott, zu sich, zum Nächsten ausdrücken will. Und ich glaube, wir werden erleben, dass sich die Kraft Gottes stärker entfalten wird. Wünsche ich mir ein Leben, in dem ich das tue, in dem ich die Werkzeuge, die Instrumente Jesu in Anspruch nehme. Gaben haben wir gehört. Wir haben sein Liebesgebot erwähnt. Vor allen Dingen das Zusammenleben mit dem Heiligen Geist unter der Herrschaft des Geistes. Ist das das, was wir uns wünschen? Wenn das dein Wunsch ist, hast du gute Chancen, ja, zu erleben, dass Gott wirklich den Himmel öffnet und Wunder tut. Bist du jemand, der sich bewusst ist, was Gott in das Leben durch die Schöpfung hineingelegt hat, oder willst du das ergreifen? Ja, dann bist du auf einem super Trip, dann bist du auf einer super Richtung drin. Wenn das du dir noch nicht sicher bist, und da geh bitte ganz ehrlich mit dir selbst in Klausur, nicht hier Rechenschaft vor der Gemeinde, vor Ältesten, Pastor, Hauskreisleiter oder sonst wem geben, sondern einfach nur zwischen dir und Gott. Geh diese Fragen an. Ich kann nach 38 Jahren Christ sein, sagen, ich habe etwa 25 Jahre lang ohne diese Fragen zu beantworten gelebt. Und ich war in der Zeit schon Pastor, habe viel gepredigt, gerne gepredigt. Ich wünschte, ich könnte vieles von dem, was in der Zeit war, rückgängig machen oder korrigieren. Geht nicht mehr. Aber die letzten 13 Jahre, boah, Leute, da hat Gott etwas in Bewegung gesetzt. Und das wünsche ich jedem von euch hier. Wenn ihr es schon erlebt, dass ihr einfach ermutigt seid, weiterzumachen. Wenn ihr es noch nicht erlebt habt, dass ihr sagt, Herr, ich wünsche mir so ein Leben unter der Führung des Heiligen Geistes, dass unsere Gemeinde explodiert. Test zum Schluss. Traut ihr es Gott zu, dass er diese Gemeinderäume nächsten Gottesdienst bis auf den letzten Platz füllt? Inklusive hinten an der Wand zwei Reihen stehend. Plus die Kinderräume schon mit den Kindern voll, weil sonst die Erwachsenen hier nicht Platz kriegen. Traut es Gott zu, dass er es tun kann? Traut es ihm zu, dass er es tun will? Traut es ihm zu, dass er es nächsten Sonntag tun wird? Oh, 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 oh. Ich möchte euch nicht zur Vermessenheit herausfordern. Ich möchte euch nur mal an so einem Beispiel dran erinnern, dass unser Glaube an dem Machbaren unseres eigenen Vermögens oft in der Praxis stehen bleibt. Ich traue Gott zu, dass er es tun kann, tun will und dass er es auch tun wird. Zu seiner Zeit. Ich weiß nicht, ob es nächsten Sonntag schon so weit ist. Vielleicht seid ihr noch nicht so weit. Vielleicht seid ihr so weit und es passiert. Dann lasst uns wissen in Dieburg, wie es funktioniert hat. Ja. Der springende Punkt ist der, rechne mit der Realität Gottes. Rechne wirklich damit, dass es nicht so über diese berühmt christlichen Umwege nur geht, dass er nur die Umstände fügt, sondern wenn du es noch nie erlebt hast, bete darum, dass Gott sichtbar, spürbar in dein Umfeld, in dein Leben eingreifen darf. Schaff ihm willentlich den Raum. Herr, ich öffne dir den Raum, dass du eingreifst. Ich will dich erleben. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, was unsere Augen gesehen haben, was unsere Ohren gehört haben, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, das geben wir euch weiter, damit wir Gemeinschaft haben. Das heißt, für Johannes war Jesus Erleben konkret. Klar, er hatte den Vorteil als einer der 12 Jünger. Aber ich glaube, was er damit meint, sonst hätte er es in seinem Brief nicht so an alle Christen geschrieben, ist, dass diese Erfahrung, Jesus hautnah erleben, Veränderung im Leben erleben, dass das ist, um was es letzten Endes Gott geht mit uns. Und das wünsche ich für jeden, auch wenn er schon 30 Jahre Christ ist. Denk dran, bei mir hat es 25 Jahre gedauert, bis es so richtig losging. 25 Jahre Christ sein. Und ich hoffe, dass es bei dir nicht so lange dauert. Gib Gas, leg los und bete dieses unmögliche Gebet von dem Mann namens Jabez. Kennt ihr das? Gut, dann brauche ich es euch ja gar nicht zitieren. Und wer es nicht kennt, müsst die fragen, die jetzt genickt haben. Nur diesen letzten Teil, Herr, erweitere mein Gebiet. Okay? Also, ich brauche mehr von dir, Herr. Ich möchte nicht nur mehr erleben, um mich sicher zu fühlen. Nein, ich will erleben, dass sich meine Umgebung, unsere Stadt verändert. Ich will das erleben. Ich will mich von dir dafür gebrauchen lassen. Wenn das dein Gebet, dein Wunsch ist, dann hast du die Predigt, glaube ich, verstanden. Und wenn nicht, dann hast du die Predigt trotzdem verstanden, weißt aber, dass da noch eine schwierige Entscheidung vor dir liegt. Oder? Ich möchte für uns beten und sofern es euch möglich ist, steht doch dazu auf. Herr Jesus, das waren jetzt viele, viele Gedanken von deinem Wort und du hast uns einen Blick aufgetan, ein Stück weit das Herz geöffnet, dein Herz geöffnet, was deine Absicht für uns ist. Herr, du hast uns gezeigt, wie wunderbar du von Anfang der Schöpfung her schon gedacht hast, aber genau gesehen hast, was wir dann noch brauchen, weil diese Sache mit dem Paradies dazwischen kam. Aber ich danke dir, Herr, dass wir in dir eine neue Schöpfung sind. Ich danke dir, dass auch hier diese Gemeinde etwas ist, was du gestaltest, was du ins Leben gerufen hast, was nicht durch menschliche Programme oder menschliche Planung geschehen ist, sondern weil du das Sehnen ins Herz gegeben hast. Und ich bete darum, Herr Jesus, dass du auch diese Gemeinde weiter segnest, dass du die Herzen von jedem Einzelnen, der heute Morgen hier war, richtig dolle anrührst, Herr, dass du konkret wirst. Ich weiß einfach, dass hier Leute sind, die dich noch nicht so erlebt haben, so konkret, so spürbar. Und ich bete, dass es doch in den nächsten Tagen geschehen darf, dass wirklich jeder Einzelne hier spürt und sieht und wahrnimmt, wie du in seinem oder ihrem Leben etwas ganz Bedeutsames tust und dass es unzweifelhaft deine Handschrift trägt. Herr, ich bete, dass die Gemeinde es insgesamt hier erleben darf, dass du hier Wunderbares vor den Augen der Geschwister tust, weil es dein Anliegen ist, Herr, dass in Babenhausen Menschen zum Glauben kommen, weil es dein Anliegen ist, dass Verlorene gerettet werden und weil es dein Anliegen ist, dass Menschen im Glauben wachsen und zunehmen und reifen und mündig und werden und fähig werden, wiederum andere zu lehren. Ich bete einfach, dass diese Gemeinde die Fülle deines Segens, deines Heiligen Geistes erleben darf und spüren darf, dass es in jedem Gottesdienst, in jedem Hauskreis, in jeder Gruppe, die sich trifft, wirklich ja von Feuer von dir brennt. Ich bete, Herr, darum, dass du deinen Geist ausgießt, vielleicht ganz frisch, das hast du auch bei den ersten Christen immer wieder getan, einfach ihnen diese Gewissheit und Freude gegeben, Gott ist auf unserer Seite. Herr, und ich bete, dass du diese Gemeinde wirklich segnest mit deinem Heiligen Geist und mit Kraft von dir, mit Wegweisung von dir, mit einer klaren Sicht, wie die Gemeindevision umgesetzt werden kann, wie der Wunsch in den Herzen zusammenmündet und wie ein scharfer Laserstrahl hier durch ganz Babenhausen leuchtet. Ich danke dir, Herr Jesus, einfach für die Einblicke in dein Wort. Ich danke dir, dass du auf eine wunderbare Weise sprichst und wir geben dir dafür die Ehre und wir beten dich an, Herr, denn alle Ehre gebührt nur dir ganz allein. Du sitzt auf dem Thron. Du bist der König über alle Königtümer, über die ganzen Universen. Gleichzeitig bist du hier ganz nahe bei uns und unser Freund. Ich danke dir dafür, dass Ja, jeder Einzelne hier ein unwahrscheinlich reich beschenktes Kind deiner Herrlichkeit und Güte ist. Und ich danke dir, dass du uns liebst, Herr. Amen.